Vielleicht ist ja auch die Predigt ein Lied, wer weiß.
Also ihr habt schon gemerkt, ihr habt heute einen Bibeltext, der mit ganz vielen Orten versehen ist. Und ihr staunt wahrscheinlich, warum diese ganzen Orte jetzt da so genannt worden sind. Weil so ist manchmal auch das Leben. Man denkt, oha, ne, ich habe eigentlich hier so eine Vorstellung, aber mich treibt es hierhin und dahin und dahin und dahin. Und Mensch, wo bin ich auf einmal gelandet? Eigentlich ganz woanders, wo ich sein wollte. Dass du heute hier im Gottesdienst bist, darüber freue ich mich total. Also hier bist du genau richtig, wenn du solche Fragen hattest. Eigentlich heißt die Predigt, wenn der Südwind weht, wie lerne ich Zeichen richtig zu deuten? Das ist das Thema, weil wir haben schon gehört, Paulus hat gesagt, Leute, bitte fahrt nicht los, da könnte Schlimmes auf uns zukommen. Und die Seeleute haben gesagt, okay, hier der Hafen ist doof und außerdem kommt auch so ein Südwind auf, also eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass wir unser Ziel erreichen. Und ich habe das mal genommen als eine Situation, die ich auch aus meinem Leben her kenne. Wie lerne ich Zeichen richtig zu deuten und wie spricht Gott mit mir auch durch Zeichen? Das passt gut zur Weihnachtszeit, weil die drei Weisen aus dem Morgenland haben ja auch diesen Stern von Bethlehem gesehen als Zeichen und sind ihm hinterhergereist. Und Gott wollte, dass die drei auch kommen mit ihren Geschenken. Und das ist ja dann bei Maria und Josef gelandet. Und das war ja sozusagen das Startkapital für die beiden, damit auch Jesus gut versorgt ist. Also Zeichen, wir haben einen Gott, der uns Zeichen schenkt. Aber wie lerne ich die immer richtig zu lesen und zu deuten? Ich habe mal Bilder mitgebracht. Und zwar, wenn der Südwind weht. Gut, dieses Bild ist auch schön, ne? Gott allein ist der Herr. Wir gehen mal in das nächste rein. Wenn der Südwind in Deutschland weht, wann haben wir in Deutschland Südwind?
Saharasand, oder?
Saharasand, ja, so von Spanien her. Aber wir gucken mal ganz kurz, ob das wird. Meinst du, das wird was? Sonst erzähle ich euch das auch und ihr könnt das bestimmt folgen. Ihr kennt doch die Wetterkarte immer bei der Tagesschau, ne, mit den Tiefdruckgebieten. Ne, die kommen meistens so von Westen, vom Atlantik daher und schieben so den Südwind vor sich her. Gibt's eine Warmfront und eine Kaltfront, kommt meistens hinterher. Ihr kennt euch aus, ne? Und wenn der Südwind kommt, ist meistens so eine Wetterfront, die kommt so von Westen, da haben wir's. Also, hier kommt das Tiefdruckgebiet und bevor das kommt von Westen, kommt von unten nochmal ein Schwall Südwind hoch, meistens von Italien. Und das ist für uns, wenn der Südwind weht, ist das für uns schön, wenn der Südwind weht, weil es nochmal warm wird, ne? Bevor die Kaltfront kommt. Das mögen wir. Der Regen dahinter, na ja gut, wir haben im Augenblick viel Regen. Wenn wir wenig Regen haben, freuen wir uns. Das ist immer so ein Verhältnis, ne? Was haben wir gerade viel und was haben wir wenig. Gehen wir mal ins nächste Bild. Das ist ein Windsack. Und der zeigt uns auch an, woher der Wind kommt. Und wie stark der weht. Das ist gerade so bei Hubschrauberlandeplätzen oder bei windgefährlichen Plätzen an Autobahnen sieht man es manchmal. Auch für Lkw-Fahrer, die jetzt hoch ihren Lkw beladen haben. Da kann so eine Fehmarnsundbrücke, wenn der Wind so stark kommt, kann man den Lkw umkippen. Meistens gibt es eine Sperrung für Lkws und für Fahrzeuge mit Anhänger. Also so ein Windsack kann uns auch helfen zu sehen, wo der Wind herkommt und wie stark er ist. Gehen wir mal aufs nächste Bild. Das fand ich jetzt besonders schön. Wir sehen jetzt München und dahinter sehen wir die Alpen. Das nennt sich Föhn. Das heißt, von Italien, Österreich kommt praktisch der Wind, der Südwind und die Wolken regnen quasi ab, wenn die Alpen so anfangen, so in Italien und Österreich. Und bei uns kommt dann das schöne Wetter an. Die Winde fallen dann runter und erwärmen sich. Und beim Föhn haben wir dann hier 20 Grad manchmal oder 15 Grad mitten im Winter und eine fantastische Fernsicht. In Deutschland. Also das wäre jetzt, wenn der Südwind weht, für die Münchner was ganz Fantastisches so zum Angucken. Hier im Harz gibt es sowas Ähnliches auch, aber das ist nicht ganz so dramatisch schön wie hier. Ne? Und wir haben also gehört, jetzt durch Claudia, da setzte so ein leichter Südwind ein und die Seeleute nahmten das als günstiges Zeichen. Und ich lese mal weiter, Apostelgeschichte 27 ab Vers 13. Als ein leichter Südwind einsetzte, nahmen die Seeleute es als günstiges Zeichen. Die Anker wurden gelichtet und das Schiff segelte so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Und bald darauf, aus der Richtung der Insel, brach ein Sturm los, der gefürchtete Nordost und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu, deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Niemand mehr wollte etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte, ihr hättet auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen, dann wäre uns dies erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken, alle werden am Leben bleiben, nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und sagte zu mir, hab keine Angst, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also, seid mutig, Männer. Ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er es mir zugesagt hat. Wisst ihr, wie wichtig das im Leben ist, wenn man so vom Sturm hin und her getragen ist, wenn wir gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich sind? Also, das heißt, Sturm, Wolken, Tag und Nacht, die Seeleute konnten weder Sonne noch Sterne nutzen, um zu navigieren, um zu gucken, wo sind wir überhaupt im Mittelmeer? Worauf müssen wir achten? Sie hatten überhaupt keine Orientierung im Leben. Sie ließen sich treiben. Und wie gut ist, wenn dann einer kommt und sagt, dem Gott, dem ich gehöre, der ist mir erschienen. Und ihr habt Mut. Der hat nämlich gesagt, alle werden gerettet. Esst was. Wisst ihr, manchmal, wenn man in Krisen des Lebens steht, braucht man eine Person, die Gott vertraut, die Gott nahe ist und die einen mitzieht wieder ins Licht, mitzieht in die Nähe Gottes und ermutigt in Lebenssituationen, die wirklich auch schwierig sein können. Paulus selbst war ein Gefangener, er sollte nach Rom gebracht werden, vor dem Kaiser. Und ja, er hatte natürlich nicht die seemännische Erfahrung. Er war ja gebildeter Pharisäer eigentlich, so ursprünglich. Also im Gesetz kannte er sich aus, so mit Seefahrt, das war nicht so ein Ding. Also seemännische Erfahrung kontra Einwände des Apostels. Der Apostel hat gesagt, es wäre besser nicht loszufahren, aber alle anderen waren dafür, doch loszufahren. Jetzt im Nachhinein wüssten wir, wäre besser gewesen, sie wären da geblieben. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber manchmal stehen wir ja in Lebenssituationen und müssen was entscheiden. Und wie entscheiden wir uns? Wir können pro und wir können contra, wir können alles aufzählen. Manchmal wiegt aber pro und contra gleich viel und dann ist es schwer, daraus eine Entscheidung zu ziehen. Südwind ist gut, wenn man Richtung Norden segeln will. Der Südwind füllt die Segel. Und im Spätherbst kann es im Mittelmeerbereich ungemütlich werden. Und langanhaltende Regen und Unwetter, das haben wir ja erst vor kurzem gesehen in Valencia in Spanien, wo in kurzer Zeit so viel Regen runterkam, wie wir das noch nie erlebt haben, wo so viele Menschen zu Schaden gekommen sind, die Autos wie Spielzeugautos von den Wassermassen hin und her getragen worden sind. Und wenn man sich das so vorstellt, was für eine Kraft das haben kann, diese Unwetter, dann können wir uns vorstellen, diese Schifffahrt war nicht gemütlich. Überhaupt gar nicht. Aber wie soll ich mich jetzt entscheiden, wenn ich zwei oder drei Möglichkeiten habe? Wie gehe ich damit um, in meinem Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich war früher mal beim CVJM Salzgitter-Lebenstedt. Das war ganz interessant, weil da lernte ich alle Konfessionen so ein bisschen kennen. Und eine kleine Geschichte aus dieser Zeit möchte ich euch erzählen. Das ist schon ungefähr 30 Jahre her. Da gab es eine Gruppe von 25 Leuten in Salzgitter-Lebenstedt und die älteste Tochter des CVJM-Vorsitzenden und der beste Freund des CVJM-Vorsitzenden. Also die älteste Tochter, die war so 22, 23 Jahre alt und der beste Freund des Vaters war gute 30 Jahre älter. Sie war selbstbewusst und nach außen gerichtet, er war eher zurückhaltend und leicht depressiv und die beiden passten nun wirklich nicht zusammen, irgendwie gar nicht. Und alle sprachen mit den beiden, Mensch, wollt ihr wirklich so zusammenkommen, wollt ihr heiraten, ist das wirklich euer Ding? Und sie sagte, ja, ich war mir auch nicht so ganz sicher, aber dann hätte sie ein Vlies ausgelegt. Ich höre euch ein Lachen, ne? Also das ist für die Kenner, ne? Vlies ausgelegt, so wie Gideon es im Alten Testament tat. Und zwar hat sie gesagt, wenn eine bestimmte Person mich am Telefon von einer anderen Person grüßen lässt, ist das für mich das Zeichen Gottes, dass ich den heiraten soll. Oha, ich war damals beeindruckt von so viel Frömmigkeit. Ich spürte aber irgendwie, ach, da ist was faul. Aber was soll ich sagen, wenn jemand so überzeugt ist? Also ich nehme euch mal in die Geschichte mit Gideon und dem Vlies mit hinein, für die, die nicht genau wissen, um was es sich da handelt. Wir gehen jetzt zurück in das Buch Richter, ins Alte Testament, zu der Zeit, wo es noch keine Könige in Israel gab. Da berief Gott immer gewisse Führer, die nannten sich Richter, die Aufgaben von Gott tun sollten, die berufen wurden für eine bestimmte Aufgabe. Und das war jetzt Gideon, der jetzt die Unterdrückung Israels beenden sollte. Und Gideon war sich so nicht ganz sicher, habe ich jetzt Gott wirklich gehört? Bilde ich mir da nur was ein? Was ist hier los? Und in Richter 6, die Verse 36 bis 40, die lese ich euch kurz vor. Gideon betete, bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle am Tau nass sein, den Boden ringsrum aber trocken. Dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufstand, presste er den Tau aus der Wolle und das Wasser füllte eine ganze Schale. Also eine ganze Schale, also nicht nur so ein bisschen nass, richtig viel. Da sagte Gideon zu Gott, sei nicht zornig, wenn ich dich nochmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Lass sie doch trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein. In der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsrum lag Tau. Also Gideon kam aus einem unfrommen Elternhaus. Die haben da fremde Götter angebetet. Gideon kannte Gott noch so aus der Historie so ein bisschen und er war sich so ein bisschen unsicher, war das jetzt wirklich Gott, der zu mir sprach? Und Gideon wollte sich seiner Sache sicher sein. Er wollte keiner Selbsttäuschung hinterherlaufen. Und ich denke, das ist das, was uns mit Gideon auch verbindet. Wenn wir merken, dass Gott etwas von uns will, dann wollen wir doch auch sicher sein. Will das Gott auch wirklich oder bilde ich mir jetzt irgendwie was ein? Kann ja sein. Ne? Ich habe viele fromme Bücher gelesen, fromme Sendungen gesehen. Ich bin so begeistert. Und ist es jetzt aber wirklich das, was Gott will? Also ich kann Gideon da wirklich gut verstehen. Weil wir wollen doch sicher sein, dass Gottes gute Absichten unser Tun auch unterstützen. Und die fremden Götter, die vorher angebetet worden sind, die hatten so nicht eine Antwort parat. Was ist für uns heute der Weg, um Gottes Willen zu erkennen? Ich denke, mit Jesus und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat sich total viel geändert. Jetzt will ich noch mal kurz zurück auf eine Stelle kommen, wo Jesus versucht wurde, wo es ja auch um Zeichen geht, dass Zeichen auch schnell in die falsche Richtung laufen können. In Matthäus 4, die Verse 1 bis 5 und Vers 7 heißt es, das ist die Stelle, wo Jesus versucht wurde, nachdem er 40 Tage gefastet hat in der Wüste. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt wurde. Daraufhin führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du an keinen Stein stößt. Also der Teufel argumentiert biblisch. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder auch erleben. Nicht jeder, der Bibelstellen im Munde führt, hat tatsächlich auch gute Absichten. Der Sinn dahinter ist zu hinterfragen. Um was geht es hier? Und Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und eine der Antworten, die Jesus dem Satan gab, war, du sollst Gott nicht versuchen. Es ist doch keine Art des Umgangs, wenn der allmächtige Schöpfer Gott dir beweisen muss, dass es ihn gibt. Und du jetzt mal eine Regel aufstellst, Herr, wenn du das so und so machst und hier und da, so wie man so ein Hündchen durch so Ringe springen lässt, Herr, wenn du das alles so für mich machst, wäre ich ja bereit, noch an dich zu glauben. Wer ist hier Schöpfer? Wer ist hier Geschöpf? Der Stellvertreter Jesu, der Heilige Geist, will unser Freund sein. Und wenn du einen besten Freund hast und du musst ständig beweisen, dass diese Freundschaft dir noch was wert ist. Du musst immer wieder irgendwas tun. Kennt ihr solche Freundschaften von Leuten, die immer wieder so eine Art Liebesbeweis abfordern, ob du noch an die Freundschaft glaubst, ob du jetzt wieder was tun musst? Also solche Leute sind anstrengend. Ne? Freundschaften, die so aufgebaut sind, sind auch anstrengend. Du nix, ne? Das gibt sowas, tatsächlich. Ne? Und ehrlich gesagt, lange hält sowas nicht. Oder man muss sehr gutmütig sein, um das lange zu ertragen. Das ist echt anstrengend. Eine Freundschaft beruht doch auf Vertrauen, auf Erfahrungen, auf eine Art innere Gelassenheit, dass man einem guten, einem besten Freund alles erzählen kann. Es ist ein Miteinander, das nicht ständig in Frage gestellt wird, wo man sich immer wieder beweisen muss, was einem die Freundschaft wert ist. Das ist zu anstrengend. Nun, wie treffe ich die richtige Entscheidung? Soll ich auf Erfahrungswerte zurückgreifen, wie die Seemänner bei Paulus? Ist Südwind immer ein gutes Zeichen? Oder soll ich mir was ausdenken, um herauszufinden, ob Gott das will, was ich tue? Oder finde ich in der Bibel noch andere Möglichkeiten? Und tatsächlich haben wir seit Pfingsten, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, jemanden an unserer Seite, einen Freund quasi in uns, und er will Jesus in uns sichtbar machen. Er will uns helfen, dass wir im Alltag die richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt habe ich so viele Bibelverse schon euch vorgelesen. Ich möchte eigentlich nur, dass ihr einen Bibelvers, dass ihr den euch merkt. Den machen wir mal. Das ist Kolosser 3, Vers 15. Darauf würde ich gerne einsteigen. Da heißt es, und der Frieden, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört hier alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. In der Elberfelder Übersetzung, das ist die Übersetzung, die nochmal dem Urtext ein bisschen näher ist, heißt es, der Friede des Christus regiere. Das heißt, er entscheide. Er sei euer Kampfrichter. Kampfrichter. Weil der Heilige Geist weiß, dass wir oft pro und dass wir oft Kontra haben, dass wir oft Argumente für die eine Sache haben und für die andere, dass wir gar nicht wissen, wie sollen wir uns jetzt entscheiden. Wir können doch nicht in die Zukunft sehen. Wir wissen ja nicht, ob wir jetzt hier richtig liegen. Wir sind quasi in einem Entscheidungskampf. Machen wir das so oder machen wir das anders? Und der Heilige Geist sei dein Kampfrichter. Habt ihr das schon mal gehört? Ich fand das total spannend. Und das ist eine Schlüsselstelle. Und hab den Frieden in mir, den Frieden des Christus. Wenn es um diese Entscheidungsfindung geht, bin ich gedrängt, bin ich gehetzt, weil der Teufel setzt immer auf Zeit. Du musst dich jetzt entscheiden. Jetzt müssen sie das kaufen. Noch 20 Minuten ist dieses Angebot gültig für sie. Ansonsten ist der Preis wieder das Doppelte. Ne? Kennt ihr das? So Türhausverkauf oder im Fernsehen manchmal. Ne? Jetzt musst du dich ganz schnell entscheiden. Und so arbeitet Jesus nicht. Jesus lässt dir Zeit. Wenn du heute nicht, dann morgen. Er bedrängt dich nicht. Der Teufel bedrängt, der will dich möglichst schnell zu einer Entscheidung zwingen, die du hinterher vielleicht bedauerst. Bestimmt sogar. Der Teufel spielt auf Zeit. Und Paulus beschreibt in Kolosser 3, Vers 15, dass dir eine Entscheidung ein Kampf ist. Man geht hin, man geht her, man wägt die Argumente ab. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, gleich dahinter. Das ist von einem Schiedsrichter. Die richtige Entscheidung. Alle Fußballfans unter uns, ihr kennt das, der VAR, der in Köln sitzt, im Keller. War das jetzt ein Elfmeter oder war das keiner? War das Hand beim Fußballspiel oder ging der Ball, ne? Konnte er den Arm richtig wegziehen oder nicht? Es steht so viel Geld aufs Spiel, wenn die eine Mannschaft gewinnt oder verliert. Und war der Arm jetzt angewinkelt oder war er ein bisschen außerhalb? Keiner hat's gesehen. Und der Schiedsrichter muss entscheiden, per Videobeweis, war das jetzt ein Elfmeter oder war das keiner? Und das ist manchmal haarsträubend eng. Ob oder ob nicht. Und die Experten streiten sich. Das war doch kein Elfmeter, nie und nimmer doch. Das war einer, je nachdem, wo man Fan und für welche Mannschaft man Fan ist. Und die richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn 30.000 Zuschauer im Stadion denken, dieser Schiedsrichter ist gekauft und der macht jetzt die falsche Entscheidung, die wir nicht wollen. Und wart mal raus, wenn das Spiel zu Ende ist und du in dein Auto gehst. Wir warten schon alle auf dich. Und dann will man aber trotzdem die richtige Entscheidung treffen. Das ist manchmal nicht einfach. Und so ist es vielleicht auch mit dem Heiligen Geist in uns. Er ist der Kampfrichter, er entscheidet. Aber nehmen wir diese Entscheidung wahr? Hören wir darauf? Ist uns das wichtig? Und wie empfange ich die richtige Entscheidung? Ich habe so das Gefühl, manchmal, man müsste seine Antennen ausfahren. So geistliche Antennen. Gut, ich bin kein Insekt, ich habe so keine Fühler. Aber vielleicht gibt es so geistliche Fühler, die man so ausfahren kann, so Antennen, um besser so Signale zu hören. So stelle ich mir das vor. Weil der Heilige Geist hat viele Möglichkeiten zu antworten. Die Frage ist natürlich, haben wir eine Frage Gott gestellt, auf die er antworten soll? Oder sind wir sogar so tief innerlich, dass wir noch nicht mal Gott etwas fragen? Dass wir alles selber entscheiden. Ich mache euch Mut, fragt Gott bei bestimmten Sachen, die schwierig sind. Herr, wie siehst du das? Wie soll ich mich entscheiden? Denn wenn wir Gott nicht fragen, nicht mit dem Nein beziehen in unser Leben, kann er uns auch keine Antwort geben. Weil wenn wir auf eine Antwort auch nicht warten von ihm, wie soll er da reagieren? Also wir machen es ihm einfacher. Wir ziehen Gott in unser Leben mit hinein. Es geht nicht darum, ob ich mir abends die Zähne putze oder nicht, sondern es geht um wichtige Entscheidungen des Lebens. Und darum geht es. Ich will euch mal so ein Beispiel aus meinem Leben nennen, wie das so aussehen kann. Und zwar gab es mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, Mensch, du engagierst so viel Kraft und so viel Zeit in bestimmte Dinge. Lohnt sich das überhaupt, was du da immer so machst, Ralf? Lohnt sich das? Und dann war ich da in einer Situation und da kam auf einmal so ein 4 Jahre altes Mädchen so nach dem Gottesdienst zu mir, die ihre kleine Plastikperle, und die sah wunderschön aus, die wollte sie mir schenken. Ich wusste nicht, wie das Mädchen heißt, ich habe sie noch nie vorher wahrgenommen, mit ihr gesprochen, gar nichts. Die kam zu mir und wollte mir diese ihre kleine kostbare Plastikperle schenken. Und ich war ein bisschen bewegt und dachte, meine Güte, wie kommt sie darauf, mir das zu schenken? Wir kennen uns gar nicht. Und ich war wirklich berührt. Ne? Ich habe gesagt, Mensch, willst du es wirklich verschenken? Die ist doch so schön. Ja, die ist für dich, hat sie gesagt. Und das war was Wertvolles. Und dann kam mir auf einmal so ein Gedanke, Jesus hat sein Leben verschenkt, am Kreuz bezahlt für meine Schuld, damit ich leben darf. Und er gab sein Kostbarstes hin. Und dieses kleine Mädchen gab ihr kostbare Plastikperle. Und sie ließ sich davon auch nicht abbringen. Und ich jammere rum innerlich wegen meiner Lebenszeit, dass ich mich irgendwie woanders engagiere, mache und tue. Und dabei bin ich noch nicht mal der Herr meiner eigenen Lebenszeit. Das habe ich gar nicht im Griff, ob ich gesund bleibe und wie lange ich lebe. Das hat der Herr im Griff. Aber rumjammern, oh, das kann ich. Das geht gut. Das funktioniert. Und ich merkte auf einmal auch, wie in dieser Situation so ein Frieden kam, wie auf einmal ich merkte, das war eine Antwort Gottes auf meine Frage. Und ich habe diese Frage Gott gestellt, ohne zu wissen, wie er antwortet. Ich merkte aber, weil da auch so ein Friede mit dabei war, das war jetzt Gottes Antwort. Das war jetzt die Situation. Da sollte ich hier nicht mal schnell drüber weggehen, sondern da sollte ich mir mal Zeit nehmen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich weiß, dass Gott schon oft mir solche Situationen geschenkt hat und ich war ignorant. Ich bin einfach drüber gegangen. Ach ja, ein Pärchen hat ja eh keinen Wert. Ne? Und übers Nächste weggegangen. Nein, Gott antwortet mit Situationen, die wirklich einzigartig sind. Und das berührt mich, dass Gott wirklich so reagiert. Ich weiß nie, wie der Heilige Geist antwortet und wann, weil der Heilige Geist weiß, dass wir Zeit und Raum begrenzt sind. Und vieles macht uns Angst. Einmal Tagesschau durchgucken. Manchmal denkt man, man dürfte man erst ab 14 sehen, was da alles so zu sehen ist. Das ängstigt, was da alles so kommen könnte. Und wir haben aber Jesus. Wir haben Jesus, der nicht durch Zeit und Raum begrenzt ist. Als Jesus aus Wasser Wein machte, Wein von bester Qualität, also die Winzer unter uns, ne? Also Wein von bester Qualität. Wein, die Weintrauben müssen erstmal jahrelang reifen, die Weinrebe muss wachsen, damit sie gute Frucht bringt. Dann gibt's diesen Gärprozess, der Gärprozess mit den Milchsäurebakterien, auch das muss ja erstmal alles laufen. Und was macht Jesus? Jesus macht aus Wasser Wein. Boah, der ist richtig gut. Wo kommt die ganze Zeit her, die der Wein braucht, um so gut zu werden, wie er war? Jesus ist Herr über die Zeit. Oder ich denke an diese Bibelstelle, wo Jesus jemand heilt aus Distanz. Da kommt ein Vater eines kranken Kindes zu Jesus und sagt, heil doch mein Kind. Und dann in der Stunde, wo Jesus mit ihm sprach, wurde das Kind gesund. Einen Tag später reiste der Mann zurück, das waren 40 Kilometer. Das brauchte immer so ein bisschen, bis man wieder zu Hause war. Und dann hat er gefragt, wann ist das Kind gesund geworden? Und das war genau zu der Stunde, wo der Mann mit Jesus sprach. Und Jesus heilt auch über Distanz. Für ihn ist Zeit, für ihn ist Raum überhaupt keine Begrenzung. Und wenn wir wissen, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dann ist er über den Heiligen Geist auch uns ganz nah. Weil Zeit und Raum keine Rolle spielen bei Jesus. Ist uns das bewusst, dass Jesus uns nah ist? Viel näher, als wir glauben. Es ist sehr beeindruckend. So, zurück zu Paulus. Paulus machte eine abenteuerliche Seereise. Und ich habe mir mal überlegt, wie sah das Schiff denn so aus, in dem Paulus drauf war. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. 276 Leute waren auf diesem Schiff drauf. Also in drei Ebenen waren da die Ruder sozusagen angeordnet. Viele Gefangene waren da. Die Kaiserkohorte, also die oberste Leibgarde des Kaisers, die gehörten das Schiff. Und das war schon beeindruckend, so ein römisches Riesenreiseschiff mitten auf dem Mittelmeer. Trieb also quasi dorthin und Paulus war da mitten mit bei. Und drei Tage Donner und Blitz und Getöse, schwere Wellen. Habt ihr sowas schon mal mitgemacht? So einen richtig heftigen? Nee, ne? Ich möchte es auch nicht, doch. Und das Lebensschiff, wenn das so ziellos dahin treibt und so hin und her geworfen wird, wenn die Orientierung fehlt, dann ist es einfach gut, wenn Menschen da sind. Und wenn ihr Menschen seht, die so gerade in so einer Lebenssituation sind, die keine Orientierung habt, dann geht zu den Menschen hin, lest mit ihnen die Bibel, ermutigt sie, betet mit ihnen, singt mit ihnen kleine Lieder. Weil jemanden, der die Liebe Gottes verkündigt, jemand, der sich zu jemanden setzt, der hoffnungslos ist, der vom Leben dahingetrieben ist, das ist wirklich wunderbar. Sowas liebt Jesus, wenn wir das machen, wenn wir da uns Zeit für nehmen. Das wollte ich euch sagen. Zurück zu dem jungen Mädchen und dem älteren Mann. Die Ehe hielt also gute 3,5 Jahre, dann war die geschieden. Also die haben tatsächlich geheiratet, ne? Man darf es nicht für möglich halten. Aber ich denke, die Sache mit dem Vlies ist so, wir haben den Heiligen Geist und wir sollten darauf hören. Wir sollten ihn den Kampfrichter sein lassen, wenn wir nicht wissen, ob wir es tun. Wir sollten Gott nicht vorgeben, wie er zu handeln hat, damit wir überzeugt sind, dass es sein Wille ist. Weil eigentlich ist es unser Wille und wir schieben Gott dann entsprechend davor. So ist es eigentlich richtig. Aber vieles, was so fromm klingt, ist tatsächlich im Hintergrund gar nicht so fromm. Also immer ruhig hinterfragen, welche Zeichen sind das jetzt? Wo kommen wir eigentlich dorthin? Die Schiffsreise habe ich euch auch mal mitgebracht auf einem Plan. Jetzt hat die Claudia so viel Orte, ne, vorgelesen. Also die ging praktisch hier los und dann ging das an Zypern vorbei, dem heutigen Türkei, ne, so geht es ein bisschen lang. Dann ging es Richtung Kreta und dann wollten sie halt, dann ging es halt, wir wollten da jetzt nicht bleiben, wir versuchen es einfach mal, der Südwind kommt. Vielleicht schaffen wir es ja nach Italien. Ne? Und Paulus sagt, nee, lieber hier bleiben. Nö, wir fahren los. Und dann ging das an viele, viele Tage, trieben die praktisch hier, 20 Tage war das ja hier in diesem Bereich rum. Sie wussten nicht, wo sie waren. Und irgendwann vor Malta, Schiffbruch vor Malta, sind sie praktisch gestrandet. Und die Geschichte geht ja noch weiter. Dann haben sie Holz gesammelt, dann kam noch eine Schlange und die hat Paulus gebissen. Das würde heute viel zu weit führen. Da das so spannend ist, möchte ich euch einfach mal bitten, das zu lesen. Apostelgeschichte 27 und 28. Es gibt kaum eine spannendere Bibelstelle wie die. Manchmal denkt man, wenn man so einen Stammbaum von Jesus liest, ach, das muss ich mich da jetzt durcharbeiten. Aber hier bei Apostelgeschichte 27, 28 mache ich euch Mut, lest euch das mal durch und versucht euch mal in die Situation von Paulus hineinzuversetzen. Und das macht was mit euch. Das ist richtig spannend. Und ja, ich habe davon total viel gelernt. Wenn der Südwind weht, wie lerne ich Zeichen richtig zu deuten? Weiter geht es. Nach 3 Monaten Wartezeit ging die Reise mit den 276 Schiffbrüchigen weiter nach Italien. In Apostelgeschichte 28, Vers 13 steht, wir lichteten die Anker und fuhren weiter nach Region. Und weil schon nach einem Tag ein günstiger Südwind aufkam, erreichten wir nur in 2 Tagen Italien. Hier war es ein günstiges Zeichen, der Südwind. Und Paulus hatte nichts dagegen.
Ging es dann von Region aus zu diesem Hafen, ging die restliche Reise ging dann praktisch über Land weiter nach Rom.
Das war ist die spannende Reise praktisch des Paulus. Und der Hauptvers ist Kolosser 3, Vers 15, und der Friede des Christus regiere, das heißt, er entscheide, er sei euer Kampfrichter, in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Amen.